Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Bei uns war meine Mutter immer diejenige, die die Neuigkeiten brachte, die die Veränderung brachte. Und dann hat meine Mutter angefangen mit Rimini, so wie viele Deutsche auch. Und irgendwann kamen sogar auch andere türkische Familien mit. Aber dieser Italienurlaub, hatte ich so das Gefühl, das war für sie halt wirklich Urlaub. Du bist in einem Hotel, du musst nicht kochen, du musst nicht Geschenke mitnehmen, sondern du machst einfach Ausspannen. Du gehst ins Meer. Das war für die, glaube ich, eines der Highlights im Leben, bis der Sohn Jem beschloss, ihn das wunderbare Paradies kaputt zu machen, weil nämlich irgendwann mal beim Rausschwimmen habe ich entdeckt, dass diese großen Rohre, die da ins Wasser gehen, am Ende unsere Hinterlassenschaften ins Meer geleitet haben. Und als ich das sah, habe ich gesagt, ich werde nie wieder in dieses Meer reingehen.
Ja, und Sie haben das kommuniziert.
Meine Eltern haben gesagt, bitte, mein Sohn, du musst ja nicht so weit rausschwimmen. Ich sage, keine Chance, stell dich doch nicht so an und so. Und ich, no way. Und dann war es das mit Rimini.
Radio 1, die Hörbarust. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber und hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbarust.
Sie sind sparsam, heißt es. Werfen nichts weg, achten penibel auf Sauberkeit und sprechen mit großer Liebe vom Ländle, vom Häusle, vom Mädle. Und einer ihrer prominentesten Vertreter ist unser heutiger Gast, Cem Özdemir. Schwabe durch und durch. Und quasi auf den letzten Metern noch Doppelbundesminister. Aber die Entlassungsurkunde wurde ihm schon ausgehändigt. Aktuell bringt sich Özdemir als zukünftiger Ministerpräsident Baden-Württembergs in Stellung. Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Heiligs Blechle, was ist diesem Schritt so alles vorangegangen? Eltern, die als Gastarbeiter in den frühen 60er Jahren nach Deutschland kamen, nach Bad Urach, ins Herz der Schwäbischen Alb. 1965 brachte Nihal Özdemir ihren Sohn zur Welt, der in der Schule extrem aufmüpfig und unmotiviert war. Zuerst, um sich dann plötzlich zu interessieren und zu engagieren, als Klassensprecher und Schulsprecher. Der sich politisch einbrachte und den Grünen beitrat und 1994 als erster Abgeordneter mit türkischen Wurzeln in den Bundestag gewählt wurde. Özdemir blickt auf viele oft sehr unterschiedliche Stationen zurück. Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, als Bundesvorsitzender seiner Partei, als Minister für Ernährung und Landwirtschaft und seit November 24 noch zusätzlich als Bundesminister für Bildung und Forschung. Heute geht's für ihn ausnahmsweise mal weniger um Politik, dafür aber um die Musik in seinem Leben und die dazugehörigen Geschichten und Stationen.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
Herzlichen Dank.
Gab es da gerade was Sie, ich weiß nicht, war das der Name Ihrer Mutter oder täusche ich mich jetzt gerade, dass Sie für einen Moment schluckten, hatte ich den Eindruck, aber vielleicht spinne ich auch.
Nein, erstens, ich spinne natürlich nicht. Zweitens, ja, tatsächlich, der Name war einfach super ausgesprochen. Nihal Özdemir. Also
das
Vor- und Nachname. Ja. Großes Kompliment dafür. Das passiert mir sehr selten, dass die Namen richtig ausgesprochen werden.
Meryem Çelik ist die Producerin der Hörbar. Das hat sie gemacht. Sie weiß, wovon sie spricht. Insofern, ja, schön. Also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir Sie ja auf den letzten Metern hier noch in unser kleines Studio ziehen konnten. Sie sind...
Schönes Studio übrigens.
Vielen Dank.
Schön. Sollten andere sehen,
das lohnt sich. Das haben schon viele andere gesehen, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht noch lange weiter. Sie sind heute mutmaßlich nicht mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Tandem, denn
heute
Sie sind
nicht
in Begleitung so ist es, gekommen. Ne? Sind Sie jemals Tandem gefahren? Man fährt nicht Tandem. Oder fahren Schwaben Tandem?
Doch, ich bin schon Tandem gefahren, aber selten.
Hinten oder vorne, wenn ich so indiskret sein darf?
Beides schon.
Und was macht
mehr
Spaß?
Ich bin neugieriger Mensch, deshalb wollte ich es natürlich auch mal ausprobieren, wie es vorne ist. Beim Tandem ist ja das Schwierige, so ein bisschen das Kurvenfahren. Da hatte ich doch irgendwie großen Respekt davor.
Aber Sie haben es geschafft.
Ich habe es überlebt, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber ich fahre lieber gern selber Fahrrad.
Sind Sie mal Liegefahrrad gefahren, Herr Özdemir?
Habe ich auch schon ausprobiert. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat selber solche Liegefahrräder gebastelt und erfunden. Das war so ein kleiner Erfinder und Bastler, Schwabe. Klar. Und der hatte immer die neuesten Produkte an mir ausprobiert. Nicht alle waren immer marktreif, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der hatte damals auch eine Ente und an der Ente hat er auch experimentiert. Und der hat Katalysator damals ganz am Anfang, weil die Ente hatte noch keinen, hat er irgendwie mitentwickelt. Und er sagte immer, die Ente hat ein großes Problem, die Lüftung ist nicht so gut und die Heizung ist nicht so gut im Winter. Und das hat ihm einfach zu schaffen gemacht. Und dann hat er eben gesagt, ich habe da jetzt eine Entwicklung, da könnte ich die Wärme des Katalysators nutzen für die Wärme des Autos. Und da sagte ich, super, hast du das gerade an? Da sagt er, ja. Da sagte ich, das ist richtig toll, man spürt es auch. Es ist nur jetzt gerade höchster Sommer und einer der wärmsten Tage des Jahres. Wie wär's, wenn du sie jetzt ausschaltest, weil ich schwitze schon wie Schwein. Da sagt er, ja, das ist das Problem. Das habe ich noch nicht entwickelt. Ich habe jetzt die Heizung soweit, aber ich kann sie nicht ausschalten. Aber wir könnten ja mit unseren Strümpfen, könnten wir die Lüftungsschächte zustopfen. Mhm. Ja, ich erspare Ihnen die Details. Also ich habe mit schwäbischen Tüftlern schon einiges zu tun gehabt. Wie gesagt, einer war mein Mitarbeiter. Genial.
Gut, bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann musste jemand anders es zu Ende denken. Aber das sind dann die Leute, die die Anstöße geben.
Man braucht solche Leute, die nicht immer auf die hören, die sagen, geht nicht, haben wir noch nie gemacht oder wir haben schon immer so gemacht, sondern Leute, die einfach neu denken. Das hat mich immer begeistert. Ich bin immer gern mit Leuten dabei, Startups oder Leuten, die einfach sagen, noch Herausforderungen sind dazu da, dass man neue Wege geht.
Neue Wege geht, Sie sagen, Sie sind ein neugieriger Mensch. Wenn ich schon so weit bin, Sie zu fragen, ob Sie Liegefahrrad gefahren sind, dann kann ich Sie auch fragen, ob Sie jemals Nasenflöte gespielt haben.
Nein, das habe ich nicht und auch nicht mit anderen Körperteilen Musik gemacht.
So weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen, aber
ich habe aber 2 Jahre erfolgreich simuliert, dass ich Blockflöte spielen würde. In der Erzieherausbildung ist das Spielen der Flöte zwingend quasi Bestandteil.
Immer noch?
Also zu meiner Zeit war es das und ich musste halt immer so tun, als ob ich mitspiele. Und manchmal, wenn ich etwas müde war und vergessen habe, dass ich nicht wirklich reinpusten darf und dann tatsächlich reingepustet habe und die Lehrerin sagte, da war irgendwas falsch, wo kommt das her? Dann lief sie durch die Reihen. Was sie Gott sei Dank selten tat, und das war immer die Hölle, merkt sie jetzt, dass ich 2 Jahre lang erfolgreich so getan habe, als ob ich Blockflöte spielen könnte, oder merkt sie es nicht?
Also das verdient wirklich höchste Achtung, weil ich glaube, man kann vieles simulieren, aber dass man so tut, als würde man Blockflöte spielen. Und das
2 Jahre lang vor allem.
2 Jahre lang. Ja. Also
ich finde, das qualifiziert mich einfach für Höheres.
Für vieles, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eben als Shirley Bassey.
Nicht, dass ich stolz drauf wäre, um das auch richtig zu sagen. Im Nachhinein bereue ich es sehr. Es ist einfach toll. Es gilt auch für andere Instrumente, aber ich habe halt immer vorgezogen, irgendwie draußen zu sein, Politik zu machen. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Disziplin hier und da wäre jetzt auch nicht nur von Schaden gewesen.
Ja, vor allen Dingen kann man ja auch draußen sein und Politik machen und mit einer Gitarre am Lagerfeuer sitzen. Damit kriegt man oft die interessantesten Girls oder Boys an seiner Seite. Ja. Und man kann ja auch diese wahnsinnigen Botschaften von There is a house in New Orleans und wie sie alle heißen, die Moorsoldaten und so weiter, da kann man ja wahnsinnig viel Impact auch rüber. Aber Gitarre war es nicht, auch später nicht bei Ihnen.
Doch, ich habe tatsächlich sogar mir mal eine Gitarre zugelegt. Ich bin Linkshänder, ich musste dann auch extra für Linkshänder entsprechend umgebaut werden und habe auch angefangen, aber auch da war es ja leider so, dann fehlte die Disziplin, um bei den Griffen dran zu bleiben, das was ich sehr verstehen. Bereue, weil Gitarre ist ein fantastisches Instrument.
Sie können noch morgen damit anfangen. Sie haben bald diese ganzen 100.000 Ministerposten nicht mehr und bis Sie dann Ministerpräsident werden, wofür ich Ihnen wirklich die Daumen drücke,
Dankeschön.
Vielleicht lassen sich auch die Schwaben durch so liebliches Gitarre spielen, vielleicht diejenigen noch umstimmen, die...
Das Vorbild war gar nicht unbedingt so das ganz liebliche Gitarre spielen, also Cat Stevens und so schon auch schön, wenn man so einen romantischen Abend hat, aber bei mir war es eher so Pete Townsend, The Who.
Also Sie wollen die Gitarre also danach so richtig, auch zerstören.
Ja, also Sie kennen sich aus, sehr gut. Und bei dem Pete Townsend, was ja viele nicht wissen, der kommt ja aus dem Kunststudium und das war quasi Aktionskunst, die er da auf der Bühne performt hat. Und der hat es ja wirklich zur Meisterschaft gebracht. Am Anfang haben die ja, es gibt bei The Kids All Right, gibt es ja diese berühmte Szene, wo sie drüber sprechen, wie viel sie eingenommen haben. Und die haben ja nach jedem Konzert die Instrumente komplett zertrümmert und ins Publikum geworfen. Man stellte dann fest, da gibt es ja eine gewisse Diskrepanz aus Einnahmen und Kosten der Instrumente. Und irgendwann haben sie gemerkt, das lässt sich vielleicht nicht durchhalten. Ist jetzt vielleicht auch nicht das allernachhaltigste Konzept. Aber dieses kunstvolle Zerstören der E-Gitarre, während man sie aber weiterhin spielt und sie dann zum Schluss in den Lautsprecher hineinrammt und aber weiterhin Musik macht, ist nicht so nah, haben wir empfohlen, aber musikalisch natürlich faszinierend.
Klingt nach einstürzenden Neubauten.
Richtig, ja? Faszinierend.
Kennen Sie noch die Plasmatics? Das fällt mir dabei ein. Das war nämlich eine Band, wo, glaube ich, die Frauen, das ist, glaube ich, vielleicht sogar eine Frauenband, vielleicht ist jetzt aber zu spontan, die haben das nämlich, glaube ich, auch gemacht. Dass man sich
hüten
musste
gemacht,
bei so einem.
Das haben einige gemacht, aber ich glaube, die The Who waren schon so mit
die Vorreiter ersten. Der Zerstörung.
Die haben das schon sehr früh, also so Live at Leeds, die B-Seite mit My Generation Magic Bus, so als Medley. Ja, das hat schon was, das ist schon heftig. Also die Platte habe ich mir auch nochmal zugelegt. Bin ja großer Vinyl-Fan und so.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Als ich nämlich gesehen habe, wie sie, da gab es das Intro und dann ging es weiter, der nächste Schritt hin, Shirley Bassey, Light My Fire. Und wie sie so mitwippten, der Song hat ihnen gefallen, das habe ich gemerkt. Und dann habe ich versucht, mir vorzustellen.
Ja, sie hat ja auch das statt Girl in Boy, also hat sie auch wirklich umgeschrieben. Das passiert ja selten, dass man den Text dann auch anpasst, in dem Fall, also jetzt für sie. Tolle Version von dem Doors-Song. Fantastisch.
Ich habe mir versucht vorzustellen, wie Sie zu Hause, wenn Sie gerade mal 4 Stunden für sich haben, Musik hören. Und ich halte Sie für jemanden, der eine richtig tiptop Anlage hat. Vielleicht sogar mit so Elementen aus den 80ern noch oder so, weil das eine sehr
Zum
gute
Teil,
Qualität
also ich hatte eine richtig schöne alte Anlage, die ich lange auch behalten habe, über alle Umzüge, über alle Jobwechsel und so hinweg. Und an der hing ich auch deshalb, weil ich konnte mir damals nur eine Komponente leisten immer. Das Problem bei der Stereoanlage ist, jetzt haben sie quasi damals noch Kassettenrekorder, also den Kassettenabspielgerät.
Aber
sie haben
den
Aber sie haben den Verstärker nicht, das heißt, sie können ja
dann
nichts abspielen.
Nee.
Okay, jetzt haben sie den Verstärker, aber sie haben die Lautsprecher nicht, das heißt, sie können immer noch nicht abspielen. Und es reicht immer pro Monat maximal zu einem Gerät. Können Sie sich das vorstellen, was das für so ein Bedürfnisaufschub ist? Lernen Sie wirklich Disziplin, das heißt, Sie sehen den Kassettenrekorder, Sie können eine Kassette anlegen, aber Sie können nichts hören. Es sei denn, Sie haben vielleicht einen Kopfhörer. Dann kommt der Verstärker. Immer noch nicht. So, dann habe ich mir den Tuner zugelegt. Dann habe ich die Boxen und bei den Boxen, um Geld zu sparen, habe ich mir so einen Bausatz zugelegt, die man selber zu Hause zusammenbauen
keine
musste.
Keine gute Idee, oder?
Doch, ich hatte einen tollen Freund, der hatte einen Handwerksbetrieb, Raumausstatter, die hatten eine Werkstatt und der war total nett. Das ist mein Freund, Jugendfreund Stefan bis heute.
Hi Stefan.
Und der hat mir da geholfen, die Boxen zusammenzubauen und dann hatten wir die Boxen, dann haben wir die angeschlossen, dann ging das später, kam dann natürlich der Plattenspieler kam dazu und noch später kam dann der CD-Player. Aber den Plattenspieler habe ich immer behalten über die Jahre hinweg, nie aufgegeben.
Und stehen Ihre Boxen so, sind Sie so ein High-Fidelity-Typ, bei dem man vorsichtig sein muss, wenn man geht, damit die Nadel nicht springt und Ihre Boxen stehen auf so zerschnittenen Tennisbällen?
Ich habe mir einen Plattenspieler zugelegt, bei dem man auch tanzen darf und sich bewegen darf.
Und tun Sie das hin und wieder?
Jetzt nicht alleine, aber wenn Leute da sind, schon gerne.
Ach, wenn Leute da sind, tanzen sie. Die meisten tanzen alleine, aber nicht, wenn Leute da sind. Bei ihnen ist das anders, so sind die Schwaben. Finde ich gut. Wir legen los mit dem ersten Song, den Sie mitgebracht haben. Davis on the Road Again.
Davis on the Road Again, ich glaube, das ist die Platte Watch gewesen. Die habe ich mir damals zugelegt. Das war meine allererste LP. Mit dem allerersten Geld, glaube ich, kostete damals 18 Mark. Es gab in Urach genau einen Plattenladen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der war so ganz klein und schmal. Und diese Platte, die wollte ich unbedingt haben. Und mein bester Freund, über den ich vorher schon gesprochen habe, auch. Und erst kam die Single und dann kam die Platte. Und ich habe beides gekauft und ich habe viele Jahre später gemerkt, der wollte eigentlich die Single. Und hatte aber gerade nicht genug Geld dabei. Oh. Und dann habe ich ihm Jahrzehnte später die Single geschenkt, die Platte behalten, weil ich dachte, eigentlich gehörte sie ihm.
Das ist echt, das ist ein guter Zug, finde ich. Dave is on the road again, wearing different clothes again.
neighbors turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again, his word as good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please.
Cem Özdemir, der noch Bundesminister, ist hier heute zu Gast. Ich vervollständige es für Ernährung und Landwirtschaft und seit November zusätzlich noch für Bildung und Forschung.
Und darf ich was dazu sagen?
Natürlich.
Ganz wichtig, also baden-württembergische Lösung, zwei Ministerien, eine Person und ein Gehalt. Also,
ach.
Swabian Efficiency, um es neudeutsch zu sagen.
Ein Gehalt?
Ja klar. Spart dem Steuerzahler Geld. Und übrigens bei meinen Staatssekretären auch. Eine der parlamentarischen Staatssekretärinnen, die habe ich aus dem Landwirtschaftsministerium mitgenommen, die macht jetzt beides. Und bei den Beamtenstaatssekretären in dem Bildungs- und Forschungsministerium habe ich einen von der Landesvertretung Baden-Württemberg, der geht anschließend wieder dorthin zurück. Und den anderen habe ich aus dem Ruhestand aktiviert. Der ist sogar CDUler. Der war früher Abteilungsleiter und geht anschließend wieder in den Ruhestand. Das heißt, der kostet uns nichts.
Das ja, und wie lange es für diese Leute braucht, sich eine anständige Stereoanlage zusammenzustellen?
Ja,
weil sie einfach
sparsam.
Nicht mehr. Aber bevor wir jetzt ganz woanders einsteigen, nämlich.
Aber wie fahren Sie das Lied?
Ich finde es toll. Ich glaube sogar, ich habe das Album auch gehabt.
Hm. Auch Watch?
Oder ich hatte ein Best of, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es da noch so zwei, drei andere Songs. Ein
Konzert gab es, ein super Live-Album.
Ich würde gerne mal gucken, nee, kann ich jetzt nicht. Was da noch.
Ich glaube, so bis Angel Heart waren sie richtig gut. Nicht Angel Heart,
nee,
Angel at My Gate, glaube ich. Da waren sie richtig gut. Angel Heart ist ein Film. Mickey Rourke.
Mickey Rourke, ich erinnere mich.
Super Film. Und Lisa Bonet.
Oh, tolle Frau. Ja, ja, ja.
Das darf ich, glaube ich, als Mann jetzt nicht sagen, aber ja.
Doch, das dürfen Sie als Mann
okay,
sagen.
Danke. Und jedenfalls sensationell. Und dann war der Chris Thompson nicht mehr dabei, der super Gitarre spielte und auch sang mit seiner tollen Stimme und Manfred Mann ja immer in den Keyboards. Der tritt aber immer noch auf, der Manfred Mann. Und ich war in Ludwigsburg, ich glaube in der Scala war ich im Konzert. Und von der Originalbesetzung quasi noch Manfred Mann und der Sänger, der war schon mal in der Band und jetzt wieder.
Sie haben von diesem Plattenladen gesprochen, diesem einzigen Plattenladen, den es gab. Und Plattenläden waren in unserer Generation, ich gucke jetzt nochmal, Sie sind 65, ich bin 67, also Jahrgang, ne? Das müssen wir langsam anfangen, ne? So, auch komisch. Auch komisch. Ja, ist schon ein bisschen strange, ne? In der Zeit waren Plattenläden der heiße Scheiß. Hm. Das war ganz besonders. Die Verkäufer haben oft schon die Augen verdreht, wenn man dahin kam. Also ich weiß nicht, sie klingen auch so, als wären sie früh oder verhältnismäßig früh musikverrückt gewesen. Das bedeutet, man ging dahin, man konnte sich kaum etwas kaufen, wirklich nur, wenn man Glück hat oder Geburtstag und hat aber ganz viel hören wollen.
Genau.
Können Sie bitte nochmal umdrehen? Nächstes Lied. Man musste das ja alles, man nicht alles selbst machen. Ne? Liebe Kinder, falls ihr jetzt zuhört, das würde jetzt zu lange dauern, euch das zu erklären. Das war nämlich echt ein Prozess. Und die Musik, die war nicht unsichtbar, sondern die konnte man anfassen. Das waren große Scheiben, die sahen aus, als wären sie aus Lakritz.
Und die Cover nicht zu vergessen. Hm. Also das Cover war, die Musik war natürlich im Zentrum, aber auch die Cover waren super. Denken Sie an Keith Moon, dem legendären Schlagzeuger von The Who, leider viel zu früh verstorben, von dem gibt es ja ein Soloalbum. Und dieses Soloalbum, da ist so eine Auslassung und da kann man den inneren Teil umdrehen. Und dann sieht es halt völlig anders aus. Beim einen schaut er aus der Kutsche und beim anderen strahlt uns sein Hinterteil entgegen.
Sie sind ja ein Nerd, wenn ich das sagen darf. Also wenn das jetzt nicht klappen sollte mit, wir gehen jetzt davon aus, dass es klappt, aber falls nicht, sollten Sie dringend eine Musiksendung erstmal machen.
Merci. Ja, also sagen wir so, in den letzten Jahren hat sehr drunter gelitten, einfach unter dem Job, dass ich da einfach die Zeit dazu nicht mehr hatte. Aber ich habe jetzt mir nochmal die Zeit genommen, meine Anlage etwas auszubessern. Damals hatte ich Luxman, waren die Geräte eben. Die sind natürlich ziemlich in die Jahre gekommen. Jetzt habe ich mich nochmal verstärkt gerätemäßig. Das nächste ist jetzt nochmal für den Plattenspieler so ein Vorverstärker. Also ich mache es heute immer noch so, dass ich mir die Sachen etappenweise kaufe, damit man sie auch freut und es nicht so einfach nur konsumiert. Ja. Und Platten, wann immer ich Zeit habe, gucke ich, dass ich mir die Sammlung vervollständige.
Was denken Sie ganz kurz, wie viele Platten haben Sie?
Oh, ich weiß es nicht. Ich habe mir das Bücherregal so bauen lassen, dass eben das für die Platten ausreichend Platz gibt. Und jetzt kommt Stuttgart, da werde ich das dann auch wieder
ja. Und würden die Rolling Stones bei T oder R stehen bei Ihnen? Oder stehen Sie da?
Sie stehen bei R tatsächlich. Sie stehen bei R. Wobei ich mache es dann auch so, ich habe auch ein Soloalbum von Mick Jagger, das sortiere ich dann bei Stones ein.
Aber nicht bei S wie Stones, sondern bei R wie Rolling Stones. Ja, jetzt wird es nämlich kompliziert.
Ja, ich habe einfach für das R mich entschieden, aber ich mache das bei den ganzen Solo-Alben von den Künstlern, die sortiere ich dann immer bei der Band ein, nach Möglichkeit, weil sonst findest du ja nie wieder.
Und das sollte auch niemand durcheinander bringen, nach Möglichkeit.
Doch, das ist schon passiert, das macht mich natürlich immer wahnsinnig, weil du findest, die sagen ja, das ist ja wie bei Büchern oder sonst was, das macht dich wahnsinnig. Was ich nur aussortiert habe, ist dann nochmal eben, türkische Musik, da hatte ich auch ein paar Sachen auf Platte, leider nicht so viel. Das meiste ist CD oder Kassette. Ich habe tatsächlich meinen alten Kassettenrekorder noch.
Haben Sie mal ein Tape geklebt selbst? Also eins, das Ihnen durch Bandsalat...
Was glauben Sie, womit wir die Fahrten in die Türkei verbracht haben? Wenn wir mit den Eltern in die Türkei gefahren sind, da gab es ja nur Kassettenrekorder und dann irgendwann mal gab es den Bandsalat. Da musste ich hinten mit dem Finger drehen.
Und wenn es dann mal reißt, das ist schon eine chirurgische
auch,
ja,
klar,
Arbeit.
Da haben wir auch geklebt, logisch.
Ja. Haben Sie diese alten Tapes noch oder ja, auch mit
ich
dem Gedanken?
Eine riesen Sammlung von Kassetten.
Und die haben Sie auch
Wissen
nicht
Sie,
digitalisieren lassen.
Darf ich einen Tipp
ja,
geben?
Ja, natürlich.
Wenn Sie Leute überraschen wollen, schenken Sie ihnen zum Geburtstag oder wenn Sie eingeladen werden, eine Kassette. Und ich habe ja eine Menge Kassetten, die ich früher selber aufgenommen habe, also wo noch mal eine alte Handschrift drauf ist mit 15 Jahren oder so. Und die bringe ich mit, die Gesichter, das ist unbezahlbar. Ich war neulich eingeladen, meine Partnerin hat sich geschämt für mich, dass ich das mit dabei hatte.
Sie ist ein bisschen jünger, es ist nicht unbedingt eine Tape-Frau, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, vielleicht. Aber halt auch, weil sie so ein bisschen an die Gastgeber dachte und die mögliche Reaktion, aber es ist ein Heidenspaß. Ich habe die Kassette kunstvoll verpackt, geschenkt und dann packt die aus und what's that?
Sie rammen da einen rostigen Dolch in mein Herz, weil ich das Ganze geht auch mit dem Nachfolgemedium leider. Denn ich habe mich durch Hochzeiten, Geburtstage, Namenstage, Taufen, Beerdigungen immer ziemlich gut über Wasser halten können, indem ich Menschen, also CDs gebrannt habe. Und habe dafür sehr positives Feedback erhalten und habe die Musikindustrie damit auch nach allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, unterstützt, weil es darauf immer ein positives Album habe ich mir gleich gekauft. So.
Sehr gut.
Ja, sehr gut, sagen Sie. Vor 4 oder 5 Jahren kam zum ersten Mal, vor 7 Jahren glaube ich, diese Reaktion. Ach schön, hast du, ja, irgendwo habe ich bestimmt auch noch einen CD-Player. So, und das, niemand mehr hat noch einen CD-Player. Ja. Wenn man Glück hat, fahren die Leute in Anführungsstrichen alte Autos, in denen es noch einen CD-Player gibt. Deswegen, das mit den Tapes, das kann ich nicht mehr machen, ob der Hardware, die ich nicht mehr besitze.
Ja, ich habe die alle noch, weil es gibt ja auch ein paar CDs, die findest du nicht so schnell auf Platte. Außerdem habe ich auch mal Geld dafür ausgegeben, insofern habe ich schon auch noch meinen CD-Player.
Wir haben richtig viel Geld dafür ausgegeben, richtig viel.
Oh ja.
In meinem Keller sind so viele CDs noch, die habe ich da in so einem Stahlschrank, zwar noch irgendwie nicht, weil sie geklaut werden könnten, sondern damit sie noch ein bisschen halten, keine Ahnung, ob das Einfluss darauf hat. Und wenn ich dann manchmal so runtergehe und mir so 1, 2 CDs mit hochnehme, 36,99 Mark, Wom, weil ich so einen Song haben wollte. Das ist schon jetzt einerseits ganz geil, dass man das anders lösen kann. Andererseits ärgert mich der Ausverkauf der Musik maßlos. Mhm. Haben Sie einen dieser Accounts, in denen man, wahrscheinlich, ne? Ja. Aber das ist schon für Künstler und Künstlerinnen, glaube ich, echt nicht sehr lustig, ne? Dass es darüber kaum
ja,
einer
wobei, da ist, glaube ich, das noch größere Problem jetzt mit der KI. Wenn eben künftig Musik mit der KI trainiert und die Künstler nichts dafür bekommen.
Verdammt, ich wollte eigentlich schon viel weiter sein in diesem Gespräch, aber ich musste mich dem hingeben. Ich hoffe, dass es für Sie okay ist, dass wir einfach so ein bisschen rumschlupseln. Dann spielen wir jetzt die nächste Musik. Ach herrje, Wasserkopf. Und wie heißt die Band?
Schweißfuß.
Ja. Und normalerweise spielen Sie, hätten Sie welchen Song mitgebracht?
Einer ist immer der Arsch.
Oh, ja, danke. Sie haben sich für Schweißfuß entschieden. Was kommt da auf uns zu jetzt?
Schweißfuß war... die schwäbische Rockgruppe schlechthin. Am Anfang die Cover selber gemalt, gemacht und so der Plattenverlag, alles selber, weil sie auch so also gegen Kommerzialisierung von Musik standen, haben auf Schwäbisch gesungen mit Liedern, wo eine ganze Generation bei uns in der Region damit aufgewachsen ist, weil sie so das Gefühl hatte, die singen das, wie es uns geht. Und das ist super Musik und ich habe jetzt meine Plattensammlung nochmal vervollständigt. Ich habe jetzt, glaube ich, alles von denen, inklusive dem Live-Album. Und die sind jetzt in den Ruhestand gegangen, also als Band. Es waren zwei Bands, Krach Musikow und Schweißfuß. Bei Krach Musikow waren die beiden Köberlein-Brüder, bei Schweißfuß, das war eigentlich eine Ausgründung, die dann später eingestellt wurde, einer der beiden Köberleins. Beides hammergute Musik, also auch musikalisch, nicht nur die Texte. Und bei der Abschiedstournee war ich sowohl am Anfang als auch am Ende der Tournee. Das war natürlich ein Riesending. Als Jugendlicher war ich dort und jetzt viele Jahre später nochmal. Ja. Schön schwäbisch.
Ja, auf jeden Fall dient ja, und das ist auch so ein bisschen natürlich.
Es ging, glaube ich, gerade die Quote ziemlich in den Keller.
Ah, nein.
Oder die Schwaben haben alle eingeschaltet.
Ah, nein. Es ist halt, ich glaube, das ist in Ordnung. Musik fungiert wie ein Fotoalbum und darauf basiert ja auch eine Sendung wie diese hier, dass man einfach zurückgeht.
Ja, sie muss authentisch sein und das richtig, ist halt einfach deren Sprache oder unsere Sprache da und in der Sprache eben gute Rockmusik zu machen, ist doch klasse.
Wenn Sie eine Erfindung und einen Tod rückgängig machen könnten, was wäre das?
Boah. Also jetzt spontan fällt mir ein, die Überwachungstechnologie und vieles, worüber autoritäre Herrscher verfügen und damit quasi das Leben ihrer Bürger kontrollieren können und ein Tod. Das ist natürlich der erste Impuls, die Eltern. Andererseits ist das der natürliche Lauf der Dinge. Vielleicht entscheide ich mich für einen unnatürlichen Tod. Randding, das war ein guter Freund von mir, ein türkisch-armenischer Journalist, der die erste armenische Zeitung der Moderne rausgebracht hat in der Türkei. Und der wurde von einem 16-jährigen Jugendlichen ermordet, dem er wahrscheinlich Geld gegeben hat, eine Knarre und ihn in den Bus gesetzt hat, das Bild und gesagt hat, hier, der hat die türkische Nation beleidigt und dann fuhr er dahin und erschoss ihn in seiner Mittagspause, weil er Armenier war in der Türkei und er hat nichts anderes gemacht, als sich für Versöhnung einzusetzen. Und ich habe über den viel gelernt, über die Vergangenheit der Türkei, von der ich nichts erfahren hatte oder wenig wusste. Die dunkle Vergangenheit, über die man nicht sprechen durfte und das hat mich sehr geprägt. Also ich wünschte, solche Leute bräuchte man heute, die Brückenbauer.
War das vor oder nach diesem Beschluss?
Mit der Armenien-Resolution, ja. Das war deutlich davor. Aber das ist eine Konsequenz davon, dass ich mir gesagt habe, die werden damit nicht durchkommen, die Mörder. Ich werde alles dafür tun, dass wir darüber reden, was damals passiert ist.
Vielleicht können Sie das nochmal im Ersten Weltkrieg.
1915 gab es eben den Völkermord an den östlichen Christen. Im damaligen Osmanischen Reich, in der Jungtürkischen Republik und oder im Jungtürkischen Reich. Und das Kaiserreich, das Deutsche Kaiserreich, war Waffenbruder im Ersten Weltkrieg des Osmanischen Reiches. Unsere Diplomaten wussten sehr genau, was passiert. Die Missionare, die Militärs haben zum Teil detaillierte Berichte geschrieben, haben nach Berlin um Erlaubnis gebeten, einzugreifen. Oder mit Istanbul, damals war es die Regierung in Istanbul, zu reden und zu sagen, stopp das oder wir greifen ein oder wir helfen denen. Und aus Berlin kam eben der Hinweis vom damaligen Reichskanzler, das ist uns egal, das einzige Ziel ist, ich sag's mal mit meinen Worten, das Osmanische Reich an unserer Seite zu halten. Und was mit den Christen passiert, ist uns egal.
Und was passierte mir, dann?
Naja.
Ein Völker,
die Armenier sind quasi offiziell nach türkischer Lesart umgesiedelt worden Und de facto war es ein Völkermord. De facto war es ja nicht eine Umsiedlung, um sie irgendwie zu retten, sondern es war eine Umsiedlung in die Wüste, in den Tod. Und darunter sind sie, also die Intellektuellen sind zuerst umgebracht worden, damit sie ihre Führung beraubt werden. Und danach wurden sie eben umgesiedelt. Was man allerdings auch dazu sagen muss, ist, die, die überlebt haben, haben auch überlebt, weil sie versteckt wurden von anderen, von Türken, von Kurden, von Aleviten, von Sunniten, die sich dem Befehl entgegengestellt haben und gesagt haben, für mich als Muslim ist es meine Glaubenspflicht, meinen christlichen Bruder, meine christliche Nachbarin, meine Schwester zu verstecken, zu schützen. Und auch die gab's. Und aber über die kann man natürlich nicht reden, weil es den Völkermord ja gar nicht gab. Da kann es ja auch die Guten offiziell nicht gegeben haben, offiziell für die Türkei. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich eben entschlossen, als der 100. Jahrestag anstand, dass es Zeit ist, dass der Deutsche Bundestag diesen Völkermord endlich anerkennt und als das benennt, was er war. Und die damalige Bundeskanzlerin, der damalige Außenminister, der jetzt unser Bundespräsident ist, wollten nicht, dass dieser Völkermordbegriff auftaucht und dass wir die Türkei so klar benennen.
Aus diplomatischen Gründen.
Aus diplomatischen Gründen, genau. Und weil sie sich vielleicht auch gefürchtet haben vor möglichen Konsequenzen
in Deutschland. Nicht ganz zu Unrecht. Sie zum Beispiel haben persönliche Konsequenzen erlitten. Sie haben sich bekannt und wurden von, korrigieren Sie mich, falls ich mich täusche, und auch nicht zum ersten Mal, von türkischen Nationalisten unter Druck gesetzt. Sie hatten Polizeischutz eine Weile.
Ja, wobei das nochmal anders war. Also Kritik an der Situation der Frauen, der Kurden, der Aleviten und so in der Türkei. Oder eben Andersdenkende, das ist nochmal das eine, da bin ich jetzt wirklich nicht der Einzige, das machen viele. Aber die Benennung dieses Verbrechens, die ja, wenn Sie so wollen, die Geschichte umschreibt, ja, weil natürlich viele profitiert haben damals davon, Eigentum, das ihnen nicht gehörte, Frauen geraubt haben und so weiter, das ist nochmal was ganz anderes, weil das ja die Gründungsgeschichte des Landes in Frage stellt. Ein Riesentabu, das bis heute eben nicht angesprochen werden darf. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich eine Zeit lang quasi Staatsfeind Nummer eins war und bis heute ja für viele Feind bin. Danach hat sich mein Leben drastisch verändert. Ich wusste das, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es mir eben wichtig war. Und das hat was mit Ihrer vorherigen Frage zu tun. Mit meiner Verantwortung für Hrant Dink. Und es war meine Antwort darauf. Ihr habt einen meiner besten Freunde, einen der wichtigsten Menschen der Türkei, für den Frieden, für die Versöhnung mit Armenien umgebracht. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ich werde alles dafür tun, dass dieser Völkermord anerkannt wird. Und das hat mich ein Jahr gekostet. Und am Ende gab es die Mehrheit im Bundestag bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme.
Wir kommen zu einem anderen Freund von Ihnen, dem es auch gerade nicht so gut geht. Es ist der zurzeit inhaftierte Oberbürgermeister Istanbuls, der, ich glaube, aktueller Stand ist auch noch, dass Erdogan ihn gerade wegen Beleidigung nochmal
Korruption,
können Sie auch da in wenigen Sätzen kurz erklären,
worum es da geht? Die Ironie ist ja derjenige, der wirklich jeden beleidigt in der Türkei, derjenige, der sich bereichert, derjenige, der das Land sich zur Beute macht, der gewählte Bürgermeister absetzt, durch seine Parteifreunde ersetzt, die sich dann vor Ort wiederum bereichern, wirft einem Istanbuler Oberbürgermeister, der zweimal die Wahl gewonnen hat, trotz aller Tricks, trotz Wahlwiederholung erneut noch höher gewonnen hat, den versucht er auszuschalten, weil er weiß, trotz aller Unfairness, Zensur, Gleichschaltung der Medien wird er trotzdem die Wahlen verlieren. Also muss er ins Gefängnis. Das zeigt, und das verstehen viele meiner Politikkollegen hier nicht, manchmal auch der ein oder andere Journalist nicht, Erdogan ist nicht so stark, wie er tut. Er fürchtet sich, so wie Trump. Die fürchten sich alle. Das sind alle Schisser, diese autoritären Herrscher. Weil wenn sie sich nicht fürchten würden, dann bräuchten sie die Lüge nicht, dann bräuchten sie die Gewalt nicht, dann bräuchten sie die Unterdrückung nicht. Das sind keine mutigen Menschen. Putin ist nicht mutig. Wenn er mutig wäre, würde er faire Wahlen machen. Da würde er es zulassen, dass man ihn kritisieren darf. Das sind Feiglinge. Nur Feiglinge brauchen Gewalt. Nur Feiglinge müssen andere Leute einsperren. Erdogan ist ein Feigling, der ist nicht mutig. Aber wir behandeln ihn hier so, als ob er mächtig wäre. Das ist auf tönernen Füßen.
Ich bedanke mich, dass Sie so offen darüber sprechen und diese Gedanken aussprechen. Für Sie kann es im Zweifel immer Konsequenzen haben, eigentlich für jeden Menschen heutzutage. Das eine sind Shitstorms, die kann man vielleicht überstehen. Das andere sind konkrete Drohungen von verrückten Leuten, von fanatischen Leuten, von nationalistischen Leuten, von Kleindenkern, von aggressiven Menschen. Und davon gibt es zurzeit wirklich nicht wenige. Das ist jetzt eine Aufzeichnung. Die Ausstrahlung findet wenige Tage später statt. Da es ein Podcast ist, kann es theoretisch auch sein, dass wir jetzt im August gehört werden oder im Dezember. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Welt gerade ist. Ja. Nur Stand jetzt ist das, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben, kommt genau in eine Zeit, in der Trump gerade, bipolar ist gar kein Ausdruck mehr, wie ein Wahnsinniger mit einem Wackelkontakt mit den Zöllen balanciert und einfach völlig willkürlich die ganze Weltpolitik und das, was wir an Indikatoren für Sicherheit, für Stabilität hatten, komplett über einen Haufen wirft. Und ich bin total Ihrer Meinung, dass ich glaube, eine starke Nation, eine starke Religion im Übrigen auch, ich gucke da auch nach Afghanistan, wie klein muss man Frauen haben? Wie sehr muss man sie brechen und einsperren und festketten? Wie viel Angst muss man haben, wenn man so mit Menschen umgeht? Das ist nicht stark, ich gebe Ihnen recht. Aber es ist autoritär. Und das ist das Prinzip des Stärkeren. Und wenn Sie mir jetzt noch sagen, wie man das aushebeln kann. Ich höre immer wieder, Liebe ist die Antwort. Ja, ja, unterm Strich vielleicht schon. In einer idealen Welt. Aber ich habe das Gefühl, die Welt dreht sich gerade zu schnell, als dass die Liebe da manchmal aufspringen kann auf dieses Karussell. Also wie können wir es verhindern, dass diese Autorität, diese zur Schau getragene Autorität, die oft auf zur Schau getragenen Lügen auch basiert und Übertreibungen, dass sie nicht mehr diese Macht hat?
Also es mit der Liebe ist jetzt nicht völlig abwegig. Es gibt ja dieses schöne Jesuswort 1. Korinther 13. Und wenn ich mit Menschen und Engelszungen redet und hätte die Liebe nicht, so wäre ich doch ein tönendes Erz.
Nicht so schnell für Leute, die das nicht. Nochmal.
1. Korinther 13.
Ja.
Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete,
ja,
und hätte die Liebe nicht,
ja,
so wäre ich doch ein tönendes Erz und eine klingende Schelle.
Erz wie der Stein.
Genau.
Oh, sehen Sie, wie dumm ich bin, ich verstehe.
Nein, das sind Sie nicht. Und gleichzeitig gibt es aber noch ein anderes Wort. Sei klug wie die Schlange, ohne falsch wie die Taube. Und ich glaube, wir brauchen beides. Sehen Sie, wir müssen einerseits darauf achten, dass wir nicht so werden wie die Trumps und die Erdogans und die Putins dieser Welt, sondern dass wir uns in unseren Methoden unterscheiden, dass wir nicht auch anfangen, ungerecht zu werden, sondern jedem Menschen zugestehen, dass er ein Menschenindividuum ist, mit jeder Möglichkeit immer auch nochmal umzukehren. Und auf der anderen Seite sollten wir aber nicht weltfremd und naiv sein, was wir leider auch sind oft, und eben dann den Leuten doch helfen, indem wir bei Putin lange Zeit geglaubt haben, das ist eine gute Idee, dass wir uns beim Gas von ihm abhängig machen. Oder bei Trump lange Zeit geglaubt haben, wenn wir so ein bisschen kuscheln und freundlich und unterwürfig sind, dann wird es nicht so schlimm. Das Gegenteil ist der Fall. Die halten uns für schwach, für Schwächlinge. Und wissen Sie was? Leider sind wir es oft auch. So, und jetzt ist aber endgültig hoffentlich dem letzten Idioten klar geworden, dass es ernst ist, das Messer ist am Hals. Weiter geht's nicht. Also müssen wir jetzt endlich Europa stärken und vielleicht auch aufhören, so zu tun, wie es leider manche meiner Kollegen in der Politik tun, dass der wichtigste Gegner sind die Grünen und nicht Herr Trump oder Herr Putin. Nein, der wichtigste Gegner sind nicht Demokraten untereinander, sondern wir sind Konkurrenten, aber wir sind keine Feinde. Also reden wir doch auch so. Reden wir so, dass wir vernünftig zusammenarbeiten können. Jetzt ist notwendig, dass wir zeigen, erstens, wir können uns wehren und zweitens, wir können Probleme lösen, damit wir nicht mehr noch mehr Leute verlieren an die radikalen Ränder, an AfD und Co.
Gut, ja, absolut, ich bin Ihrer Meinung, aber brechen wir es doch einfach nochmal auf so einen Schulhof runter. Denn das, was da im Großen, auf den großen Bühnen stattfindet, das findet auf den Schulhöfen statt, das spiegelt sich in der Kriminalstatistik, Brutalität, Gewaltverbrechen, gerade auch gegenüber Frauen, aber nicht nur, nimmt zu, dass so eine Art von Unrechtsbewusstsein ist so gemorpht. Also so das, was mich am meisten schockt, glaube ich, an der ganzen Situation, oder ach, ich will es gar nicht gewichten, da schockt mich so viel. Es ist ja nicht Trump, der mich schockt. Was mich schockt, sind seine Follower, seine Wähler und Wählerinnen. Man muss es leider gendern, das ist so.
Es gibt ein schönes Zitat von Biermann-Lied. Es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch.
Naja, aber ja. Heißt es nicht auch, der Mensch ist den Menschen ein Wolf? Ja. Es ist... Genau da sind wir wieder an dem Firnis der Zivilisation, an dem Dünnen und so weiter. Also die Frage ist schon, wir entscheiden uns ja jeden Tag aufs Neue, wie wir sein wollen. Und ob wir auf unser Herz hören, aber da ist natürlich auch entscheidend, wo ist denn unser Herz? Also wo steht unser Herz? Wo ist unser Unrechtsbewusstsein? Haben wir so einen inneren... Flipperten noch immer, wenn man an Flippern, an diesen Geräten so ein bisschen ruckelte, gab es einfach diese sensible Stelle und plötzlich war Tilt. Da ging nichts mehr, wenn man zu sehr geruckelt hat. Ich wünschte, wir Menschen hätten sowas.
Ja, aber schauen Sie, also man kann das so interpretieren und sagen, das geht alles in die Richtung, es wird immer schlimmer, die Autoritären immer stärker und immer mehr Menschen laufen denen hinterher. Oder man kann es eben auch so sehen, schauen Sie in der Türkei, und weil Sie vorher von Mut gesprochen haben, die brauchen wirklich Mut, weil die riskieren was. Mir geht's hier relativ gut, ich bin bei Ihnen im Studio, anschließend gehe ich wieder ins Ministerium zurück. Also mein Risiko ist eins, das habe ich ja selber gewählt, ich bin in einer Demokratie. Natürlich gibt's Rechtsradikale, Linksradikale, Islamisten, türkische Nationalisten, aber das habe ich ja freiwillig gewählt. Aber die dort, die riskieren ihre Existenz, die riskieren ihren Job, die riskieren ihre Freiheit, sitzen oft genug im Gefängnis. Und trotzdem stellt sich die Mehrheit gegen einen Erdogan. In den USA, glaube ich, läuft es jetzt durch verschiedene Phasen. Die einen reagieren mit der Anpassung, siehe Columbia University, Princeton dagegen sagt, wir machen nicht mit. Es ist uns egal, wie hart der uns finanziell bestraft. Also es fängt ja an. Nehmen Sie die Kanadier. Für die hat das brutalste Auswirkungen für ihre Wirtschaft. Und trotzdem sagen sie, wir werden uns nicht dem Diktat eines Trump unterwerfen. Das sollte uns zum Vorbild gereichen. Also man hat immer eine Wahl. Ist man der Untertan oder bleibt man ein Mensch mit seiner Würde und seiner Eigenständigkeit und sagt, ich unterwerfe mich nicht dem Diktat eines autoritären Herrschers.
Okay, dann ist das jetzt ein guter Übergang. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bis wir spielen. Naja, zu Wolf Biermann.
Ja.
Sie haben ein Lied mitgebracht, Sie waren bei ihm zu Hause.
Vor allem war ich im Konzert jetzt neulich im Gorki-Theater. Ein ganz fantastischer Abend, übrigens mit Pamela, seiner Frau, und Wolf Biermann zusammen. Beide gemeinsam. Also sie singt ja die Lieder auf ganz fantastische Weise. Und dieses Lied ist ein schönes Lied, weil es, und als wir ans Ufer kamen, ist sowieso schön, aber das Lied drückt dieses Gefühl aus, bleiben oder gehen.
Ja.
Und das kennen ja viele. Also bleiben oder gehen ist ja auch eine Metapher für sich abfinden, weil ich sowieso nichts ändern kann, ich Einzelner, oder sich in den Wind stellen. Und hier passte es eben ganz besonders gut, weil der Can Dündar, es steht ja symbolisch für die Exilanten aus der Türkei, der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet, der jetzt in Deutschland im Exil ist. Und ich weiß aus einem Gespräch, dieses, ist es richtig, dass ich hier bin, oder müsste ich nicht in der Türkei sein und dann halt vielleicht im Gefängnis? Und der Biermann hat mal eben erklärt, anhand dieses Liedes, du nützt da nichts, wenn du im Gefängnis bist, hier nützt du mehr. Und manchmal kann man solche Erfahrungen durch Lieder transportieren. Und der Biermann macht das einfach fantastisch. Du hörst dieses Lied und du merkst, wie viel Gravität, wie viel Lebenserfahrung, wie viel Schmerz in diesen Liedern drin steckt.
Und wer bin ich da jetzt klug zu scheißen? Aber er muss das ja auch so legitimieren, weil er ist letztendlich gegangen oder gegangen worden.
Naja, er ist nicht gegangen,
er ist nach dem Kölner Konzert
ist er ausgebürgert worden, durfte nicht mehr zurück, weil die Herrschenden Angst vor der Kraft seiner Lieder hatten. Oh, trotz Auftrittsverbot, seit Mitte der 60er Jahre, haben die Leute seine Lieder kopiert mit Kohlepapier und haben sie von Hand zu Hand weitergegeben. Die haben die Kassetten aufgenommen. Irgendwann war das Rauschen stärker wie das Lied, aber sie haben sie weitergegeben. Das zeigt die Herrschenden, die Kraft eines Liedes, die Kraft eines Gedichtes, die Kraft einer Idee, das kriegen sie halt dann doch nicht ausgeschaltet.
Und ich habe jetzt natürlich zwei Lieder hier quasi angesagt mit dieser Vorgeschichte, denn eigentlich wollen wir ja auch
Livaneli, Zülfü Livaneli. Das ist ein sehr, sehr bekannter Liedermacher der Türkei, der auch einige Jahre im Exil verbringen musste, immer mal wieder auch selber mit Verboten zu tun hatte und jetzt in der Türkei, ist schon älter, aber großer Künstler ist, und der trat auf mit dem Lied, das wir ausgesucht haben, bei der großen Kundgebung der türkischen Opposition, Yidim Aslanım.
Und wir widmen es Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu, genau, dem inhaftierten Oberbürgermeister von Istanbul. Aber wenn Sie mir erlauben, widmen wir es einfach allen politischen Gefangenen in der Türkei und überall in der
Sehr
Welt.
Sehr gerne.
Zülfü Livaneli, eine Ikone in der Türkei.
Und Wolf Biermann hören wir gleich im zweiten Teil der Hörbarust. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und seit November 24 noch zusätzlich Bundesminister für Bildung und Forschung mit nur einem Gehalt.
Richtig.
Ja. So, und zur Welt gekommen 1965, am 21. Dezember.
In Bad Urach, im
in
Herzen der Schwäbischen Alb.
Urach. Sie sind erstmal, sind Sie Bad Urach wieder aus den Händen gerissen worden, um aber ein Jahr später wieder zurückzukehren. Und an dieses erste Jahr werden Sie sich wahrscheinlich auch nicht erinnern können. Ihre Eltern, wenn ich das fragen darf, beide leider schon verstorben, haben sich gar nicht in der Türkei kennengelernt. Die haben sie, also ihre Mutter war auf jeden Fall schon in Deutschland. Ihre Mutter?
Nee, mein Vater war zuerst da.
Ihr Vater war in Deutschland.
Als sogenannter Gastarbeiter übers Anwerbeabkommen kam der erst in den Richtung Schwarzwald und dann später kam er nach Urach, weil jemand sich von ihm Geld geliehen hatte und er reiste hinterher, damit er das Geld endlich bekommt. Und das Ergebnis wurde, er blieb in Urach, weil damals waren Arbeitskräfte so rar, dass man überall Angebote bekam, sofort. Und dann hat er eben in der Fabrik gearbeitet. Und meine Mutter kam eigentlich, soweit ich das rekonstruieren konnte, wohl, da war eine Liebesgeschichte in der Türkei, die nicht so ausging, wie sie sich gewünscht hat, wohl weil der ältere Bruder intervenierte und so. Und dann hat sie einfach ihrer Mutter gesagt, ich gehe nach Deutschland und wollte eigentlich reisen und hatte ein Paket dabei von einer griechstämmigen Frau aus Istanbul.
Sie selbst ist halb Griechin gewesen, ne?
Also ihre Großmutter war
Griechin.
Ihre
Großmutter,
Griechin, genau. Und sie brachte ein Paket mit für eine in Urach lebende griechstämmige Familie. Und diese griechstämmigen Familie wiederum hat natürlich dann gesagt, jetzt bleibst du erstmal hier bei uns, und erzählte, da gibt es so einen jungen Mann, der ist ganz alleine, hat hier gar keine Verwandten, ist ein guter Mann, sollen wir euch nicht mal vorstellen. Und sie, als sie hörte, dass er aus dem Dorf kommt, meinte, nein, das will ich gar nicht, der will bestimmt ganz viele Kinder und will dann, dass ich vielleicht ein Kopftuch trage, das kommt gar nicht in die Tüte. Und ich sagte, nein, nein, der ist nicht so, das ist ein ganz moderner Mann. Und dann haben sie sich kennengelernt und lieben gelernt. Und ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, ist heute bei Ihnen in der Sendung.
Ja, die Frucht ihrer Lenden sozusagen. Wie schön. Also ihre Mutter scheint für ihre Generation, ich glaube sie war Jahrgang 33, kommt das hin, sehr selbstbewusst gewesen zu sein. Denn mal eben zu sagen, ich will diese Liebesgeschichte nicht, das ist mal das eine.
Sie hat richtig verhandelt, also das sind meine Bedingungen. Wir können heiraten, aber erstens, zweitens, drittens, das sind meine
Nicht schlecht. Hm. Und dann ist sie gegangen, was auch nicht selbstverständlich ist als Frau, also so ein bisschen vogelfrei.
Alleine, ja.
Vogelfrei,
absolut. Völlig alleine in ein völlig fremdes Land, das ist eine Sprache, die ich sprach, in dem sie nie vorher gelebt
Warum
hatte.
Warum Deutschland? Wie kam sie darauf? Weil so viele Italiener und Türken und Spanier in der Zeit und damals ja auch Jugoslawen nach Deutschland gingen?
Ja, gar nicht mal so sehr, sondern es gab tatsächlich eben diese praktische Geschichte, dass sie diese griechische Familie besucht hat und sie wollte eigentlich dann weiterreisen nach Großbritannien und schauen und dann blieb sie eben dort. Und ich kam, glaube ich, auch dazwischen.
Sie entstammt, das weiß ich noch, Nihal. Einer Offiziersfamilie? Oder
genau,
ihr Vater?
Der Großvater, also ihr Vater war Offizier.
Also war sie quasi auch, kann man sagen, besser gestellt, auch edukativ, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, sie hatte im Gegensatz zu meinem Vater die Schule beendet, einen Schulabschluss, hat dann danach im Basar in Istanbul gearbeitet. Mein Vater selber hat nur 3 Jahre Grundschule besucht, nicht weil er nicht wollte, sondern im Dorf gab es sowieso keine Schule. Die Schule war weiter weg, im Winter konnte man nicht hin, dann war einfach die Wetterverhältnisse haben es nicht zugelassen. Und dann ist aber sein Vater gestorben und auf einmal war eben die junge Witwe allein mit 2 Kindern und große wirtschaftliche Not. Sie mussten kämpfen, dass sie jedes Jahr überleben und da musste halt jede Hand anpacken und Schule ging halt dann nicht mehr. Dann musste dann eben die Landwirtschaft übernehmen. Mein Vater war Bauer.
Mhm. Er ist nach Deutschland gekommen und hat später auf einer Tankstelle gearbeitet und ist
also
dann
er hat
in
vor allem in der Fabrik gearbeitet, Feuerlöscher produziert. Ja. Deshalb bleibe ich immer stehen, wenn ich irgendwo Feuerlöscher sehe.
Haben Sie
und meinen schaue.
Gesehen? Haben Sie nicht gesehen, ne? Habe ich gut versteckt.
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich schaue immer, welche Marke, weil ich habe in der Fabrik, wo mein Vater gearbeitet hat, auch mal 3 Wochen gejobbt.
Aha.
Und ich, so ab meinem 16. Lebensjahr habe ich eigentlich immer in den Sommerferien gearbeitet. Und ich habe den Akkord nie geschafft und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe mich wirklich angestrengt wie ein Depp. Ich habe alles gegeben, aber ich habe den Akkord einfach nicht geschafft. Und Jahre später hat mein Vater gesagt, er hat dem Meister gesagt, pack den Jungen hart an, lass ihn richtig schuften, damit er merkt, wie ich mein Geld verdiene.
Oh.
Es hat gewirkt. Ich habe großen Respekt gehabt davor, wie meine Eltern ihr Geld verdienen, damit es mir mal besser geht.
Er hat ja dann auch später als sie...
Und Tankstelle hat er zusätzlich gemacht, weil das Geld halt nicht reichte. Hat er am Wochenende noch zusätzlich in der Tankstelle ausgeholfen.
Sicherlich auch, bis ihre Mutter sich dann selbstständig gemacht hat. Die hat in der
Meine Mutter hat sich selbstständig gemacht, weil sie war dann lange Zeit krank und dann hat die Fabrik zugemacht, die Papierfabrik, wo sie gearbeitet hat. Und sie hat sich dann selbstständig gemacht mit einer Änderungsschneiderei.
Mhm. Wann setzt Ihre aktive Erinnerung ein? Man muss dazu sagen, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, veröffentlicht. Es gibt also auch eine Autobiografie, da sind Sie noch, also noch jünger als jetzt. Was würden Sie sagen, wann Ihre aktive Erinnerung so Bilder in den Kopf wirft?
Es ist ja eine spannende Frage. Das menschliche Gedächtnis spielt einem ja auch manchmal auch Streiche. Wenn man so ein Album sieht, denkt man, ich erinnere mich dran oder erinnere ich mich dran, weil ich das Bild gerade sehe und das Bild ist die Erinnerung und es ist gar nicht eine erlebte Erinnerung, die ich wirklich abrufen kann. Ich habe tatsächlich ein paar Erinnerungen noch aus der Kindergartenzeit. Das ist, glaube ich, so die Zeit, wo ich mich ganz bewusst dran erinnere, als ich eben in den Kindergarten kam. Und also da erinnere ich mich dran zum Beispiel, Elternabend, es gab immer die Einladungen und da meine Eltern jetzt nicht so gut Deutsch konnten, hat die Erzieherin, damals war das eine Schwester mit so weißem Kittel und die sagte eben, das und das sollte ich meinen Eltern sagen und auf dem Weg nach Hause hat sich das leider etwas verändert in meinem Kopf und irgendwann als ich nach Hause kam und mein Vater von der Arbeit kam, sagte ich ihm, du musst mit mir zusammen abends in den Kindergarten. Da ist ein Elternabend. Und dann sagte er, bist du ganz sicher, dass ich hin muss und nicht deine Mama? Ganz sicher. Und bist du ganz sicher, dass du mit sollst? Weil in Deutschland gehen die Kinder doch früher ins Bett wie in der Türkei. Sagte ich, ja, ganz sicher. Also nahm mein Vater mich an der Hand. Wir gingen zusammen in den Kindergarten. Und als wir näher kamen, entdeckte mein Vater, da saßen ausschließlich Frauen mit Schürzen und mit Bastelmaterial, so Tonpapier, Scheren und Klebstoff und bastelten irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht waren es Laternen für den Laternenumzug. Jedenfalls, sie bastelten. Und es war zu spät zum Umkehren. Und die Schwester öffnet ihm und sagt, oh, hören Sie mir, Sie sind aber modern, dass Sie als Mann kommen und nicht Ihre Frau schicken zum Bastelabend. Und mein Vater guckte mich nur an. Ich werde diesen Blick nie vergessen. Was hast du mir angetan? Er musste auf diesen kleinen Stuhl Platz nehmen, bekam auch eine Schürze, bekam eine Schere, Klebstoff, Tonpapier und durfte schneiden. Und dann sagte die Schwester nur noch, aber warum haben Sie denn den kleinen Cem mitgenommen? Muss der nicht schon längst ins Bett? Und mein Vater so, wenn Sie wüssten, was der mir erzählt hat.
Ja.
Und seitdem war mein Vater immer, Elternabend ist etwas, wo man auf kleinen Stühlen sitzt. Mhm. Und Tonpapier bekommt und Schere und Klebstoff und schneiden und kleben darf. Und ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass Elternabende später auch was anderes sind.
Ich kann es ihm nicht verdenken. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Türkei-Besuch?
Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das weiß. Ich glaube, da war ich auch so um die drei rum. Ich erinnere mich aber an die Türkei-Besuche, weil die oft nur jedes zweite Jahr waren, weil es war halt einfach auch weit weg, damals mit dem Auto. Der Autoput in Jugoslawien, wo man manchmal links und rechts die Unfallautos sah. Und wenn wir in Istanbul waren, dann hatten wir ja nur eine Etappe. Dann ging es mal über 1000 Kilometer in das Dorf meines Vaters und auf ganz anderen Straßen wie heute. Mhm. Und die letzten Kilometer gab es gar keine Straße mehr. Und dann von dort wiederum ging es nach Izmir, weil dort die anderen Verwandten waren. Und dann ging es schon wieder zurück. Das heißt, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen, hingen wir in den Seilen, weil mein armer Vater musste 3 Tage Auto fahren. Der ist Gott sei Dank nicht wie die anderen Verrückten durchgefahren, sondern hat nachts geschlafen, was sehr vernünftig war. Aber wir waren halt natürlich fertig. Und irgendwann, weiß ich noch, kam meine Mutter damit an. Bei uns war meine Mutter immer diejenige, die die Neuigkeiten brachte, die die Veränderung brachte. Und sagte, ja, sie hat mit dem italienischen Arbeitskollegen geredet und der sagte zu ihr, meine Mutter hieß wie gesagt Nihal und die Italiener nannten sie immer Nina. Nina, warum gehst du eigentlich nicht mal nach Italien, so wie es die Deutschen machen? Und ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat meine Mutter angefangen mit Rimini, so wie viele Deutsche auch. Und irgendwann kamen sogar auch andere türkische Familien mit. Und dann war es immer alternierend. Ein Jahr Italien, ein Jahr Türkei. Mhm. Natürlich vermisste sie die Türkei, ihre Verwandtschaft, ihre Freunde, alle. Aber dieser Italienurlaub hatte ich so das Gefühl, das war für sie halt wirklich Urlaub. Du bist in einem Hotel oder in einer Pension, du musst nicht kochen, du musst nicht Geschenke mitnehmen, du musst nicht Geschenke wieder zurück mitnehmen, sondern du machst einfach Ausspannen. Du gehst ins Meer und hast auch nicht Ärger, weil du bei den einen zu lang, bei den anderen zu kurz warst und so weiter. Und das war für die, glaube ich, eines der Highlights im Leben, bis der Sohn Cem beschloss, ihn dieses wunderbare Paradies kaputt zu machen. Weil nämlich irgendwann mal beim Rausschwimmen habe ich entdeckt, dass diese großen Rohre, die da ins Wasser gehen, am Ende unsere Hinterlassenschaften ins Meer geleitet haben. Und als ich das sah, habe ich gesagt, ich werde nie wieder in dieses Meer reingehen.
Ja, und Sie haben das kommuniziert.
Meine Eltern haben gesagt, bitte, mein Sohn, du musst ja nicht so weit rausschwimmen. Und ich sage, keine Chance, ich werde das Meer nicht mehr betreten. Und ich sage, jetzt stell dich doch nicht so an und so. Und ich, no way. Und dann war es das mit Rimini.
Immerhin konnten Sie da schon schwimmen, weil würde es Roland nicht geben, würden Sie heute auch nicht sitzen. Denn
Sie sind ja mit, weiß ich nicht, gerettet,
mit 2 oder 3 oder 4 Jahren sind Sie fast mal ertrunken.
Genau, in dem Kanal, wenn ich da manchmal vorbeilaufe, da erinnere ich mich dran, wie der da wirklich Mut hatte, da mit seinen großen, schlaksigen Beinen
Sie aus dem Wasser zu ziehen.
Mich rausgezogen hat mit einer Hand und
wir hören jetzt verspätet und ohne Übergang Wolf Biermann. Die Geschichte dazu haben wir vorhin schon erzählt. Und irgendwie passt es dann ja doch, weil der Song heißt Und als wir ans Ufer kamen. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Sie finden diverse, wirklich viele, viele Gespräche noch online auf jeden Fall. Bei YouTube stehen ganz viele Gespräche, zum Beispiel mit Senta Berger, Anne Will, Christian Ulmen, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Samira El Oasil, Armin Teuteburg-Weiß, Conny from the Block, Reinhard May, Ali Güngör-Müsch, Robert Stadlober, Mine, Guido Maria Kretschmer, Kerstin Ott, Nicolette Krebitz, Jördis Triebel, ganz toll auch Toni Bauer. Und heute eben Cem Özdemir.
Güngör-Müsch heißt übrigens der, der viele Tage oder so viel schon erfahren hat. Die türkischen Nachnamen sind ja erst eingeführt worden mit der Republik, davor gab es keine Nachnamen. Und dadurch, dass sie eben künstliche Nachnamen sind, sind sie oft sehr lustig.
Aber wenn es vorher keine Nachnamen gab, war man dann Cem 18?
Nein, man war Cem, Sohn des so und so.
Oh, was ist denn noch
komplizierter? Großer Cem oder kleiner Cem oder so.
Oh, das ist ganz schön, also heute in
Woken-Zeiten. Oder Cem der Lahme oder was weiß ich was, Cem der Starke oder was
auch immer. Stellen Sie sich vor, man hätte die Nachnamen in der Türkei nicht eingeführt und Wokeness wäre in dieses Land geschwappt. Dann würden alle plötzlich, niemand würde mehr der Lahme genannt werden. Das ginge gar nicht mehr. Der Lahme. Nein, das sagt man nicht. Der Cem, der langsamer ist als die anderen vielleicht.
Einer der berühmtesten Lyriker, Kürdoğlu, der Sohn des Blinden.
Der Sohn des Blinden. Mhm. Hm. So, Sie pochen ja sehr darauf, dass in Bad Urach die Butterbrezel erfunden wurde.
Ne? So habe ich es halt in der Schule gelernt.
Von Frieda.
Von dem Frieda, der zum Tode verurteilt wurde wegen seines Schandmauls und sein Leben wurde geschont, wenn es ihm gelingt, bis die Sonne aufgeht, ein Gebäck zu erzeugen, durch das die Sonne dreimal scheint. So entstand die Brezel.
Und seine Frau so hat dann, wie soll das denn gehen? Und genau. Hat ihre Arme verschränkt. Und da hat er sich gedacht, Alter, so ist das ist ja, Bro, ich habe die Idee.
Wobei das Arme verschränken hat wohl schon was mit der realen Geschichte zu tun, weil man vermutet, dass in den Klöstern die Gebetshaltung, das Arme verschränken, also die Hände auf die Schultern zu legen, eben das damalige Gebet war in den Mönchen früher und dass daraus auch die Brezel entstanden sein könnte. Also es ranken sich verschiedene Mythen.
Wenn wir von Gebet sprechen, sind Sie jemand, der als Kind, als Bub, hatten Sie Angst vor einem strafenden Gott oder Allah?
Gott sei Dank hat mir meine Mutter war überzeugte Kämpferin für die Republik in der Türkei. Ihre Mutter hat sich schon die Haare abschneiden lassen, als quasi ein Ausdruck der modernen Frau von Anatolien. War sogar eine Zeit lang Polizistin, also wollte eben immer zeigen, wir sind Anhänger der Republik. Wir streifen das Kopftuch ab, die langen Haare, das sind alles Symbole des alten Osmanischen Reiches und jetzt eben nach der modernsten europäischen Mode gekleidet. Es war ganz wichtig so. Wenn Charleston war, dann war Charleston und so. Man musste alles verfolgen, was in Paris passiert. Das war das Vorbild in Istanbul. Ja. Und aus der Tradition kommt ja auch meine Haltung, die Haltung meiner Mutter. Gleichzeitig hat sie aber abends mit mir gebetet. Aber es war ihr wichtig, dass das Gebet eben nicht das arabische auswendig gelernte Gebet nur ist, sondern auch auf Türkisch ist, damit man es versteht. Und es war ihr wichtig, dass es ein liebender Gott ist, nicht ein strafender Gott, vor dem man Angst haben muss.
Warum ist aus dieser Initiative säkularer Islam, also ich will jetzt nicht sagen, nichts geworden, aber ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute bin ich darauf gestoßen, und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, das wäre es doch aber. Das ist es doch, was diesen Zeiten fehlt jetzt gerade. Ich habe diese Seite angeschaut, es gibt sie noch, es gibt diese Initiative noch. Sie können, oder ich würde Sie bitten, da gleich 2, 3 Worte zu sagen. Ich habe mir einen Teil der, nicht Satzung, aber einen Teil der Botschaft auch ausgedruckt. Und ich glaube, es ist genau das, was diesen Zeiten fehlt, um es gesellschaftlicher, um den Islam gesellschaftlicher, besser, nachvollziehbarer und vor allen Dingen zeitgemäßer zu positionieren.
Das Problem ist, die Unterzeichner, darunter auch ich, sind natürlich eigentlich die Falschen dafür. Ich praktiziere ja gar nicht. Das ist ja so, wie wenn Sie jetzt quasi einem Atheisten sagen, modernisier doch mal die katholische Kirche. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das muss aus der katholischen Kirche, von den Gläubigen kommen. Was meine Rolle ist als Politiker, der sich dem säkularen Staat verpflichtet fühlt, ist, dass ich darauf bestehe, dass alle Religionen so praktiziert werden, dass sie grundgesetzkompatibel sind und nicht grundgesetzwidrig sind. Ja. Und das gilt ausnahmslos für jede Religion, damit auch für den Islam logischerweise. Aber wie die ihre Religion interpretieren und wie sie im Streit, im Diskurs, in der theologischen Auseinandersetzung weiterentwickeln. Das müssen die schon selber machen.
Wer ist
die? Die Gläubigen, die in die Moschee gehen, die in die Kirche gehen, die in die Synagoge gehen, die in den Tempel gehen, wohin auch immer gehen. Das müssen die klären. Das Einzige, was mich interessiert, ist, egal wie ihr es auslegt, ihr müsst das Grundgesetz kompatibel auslegen, egal was euch euer Schöpfergott sagt oder ihr glaubt, was er euch sagt oder wie ihr die Heiligen Schriften lest, das müsst alles ihr ausmachen, wie ihr sie interpretiert. Aber sobald ihr im öffentlichen Raum seid, gilt ausschließlich das Grundgesetz als handlungsleitweisend. Mhm. Und da gibt es keine Kompromisse.
Ja, an so einen ähnlichen Punkt bin ich neulich auch gekommen mit der Comedian Anissa Lucif, die hier zu Gast war. Und ich finde als Indikator, es ist das Grundgesetz, die Verfassung gerne, aber eben auch die persönliche Handhabung. Also man muss Religion, egal um welche es sich dabei handelt, kritisieren dürfen. Wenn man das nicht darf, das ist für mich eine Grundlage, um zu sagen, okay, dann stimmt da was nicht.
Schauen Sie, ob die katholische Kirche die Priesterweihe für Frauen ermöglicht oder nicht. Da habe ich eine private Meinung. Aber die interessiert nicht. Das müssen die ausmachen, wie sie es in der Kirche handhaben. Das Gleiche gilt, ob jetzt in der orthodoxen Synagoge die Frauen und die Männer getrennt sitzen, ob in der Moschee die Frauen und die Männer getrennt sitzen. Das müssen die unter sich ausmachen. Das hat mich nichts zu interessieren. Das ist der Säkularismus. Aber es hat mich zu interessieren, ob ein Imam, ob ein älterer Bruder, ob ein älterer Mann dem Mädchen, der Frau sagt, den darfst du nicht heiraten, den musst du heiraten. Oder du musst überhaupt heiraten. Oder du darfst nicht gleichgeschlechtlich sein. Da greife ich ein und sage, Freundchen, so nicht.
Sie als Politiker sagen das jetzt. Okay.
Nicht als jemand, der zufälligerweise aus einer muslimischen Familie kommt. Ich hatte ja da keinen Einfluss drauf, als war ich geboren wurde. Sie wahrscheinlich auch nicht. Die wenigsten von uns hatten Einfluss bei ihrer Geburt, als war sie auf die Welt kommen. Und von daher interessiert mich, damit in der Gesellschaft funktioniert, brauchen wir Gemeinsamkeiten, gemeinsame Regeln. Diese Regeln kann man gerne auch in Frage stellen, man kann sie ändern, aber solange sie gelten, gelten sie für alle. Das ist das, was mich interessiert.
Was ich nach wie vor also wirklich interessant finde und so nachvollziehbar und ich als Bettina, wenn ich jetzt sage, ich warte so sehr darauf, dass diese Bewegung aus der Gruppe der Gläubigen herauskommt, dass ich das Gefühl habe, dass es der moderne Islam, der reformierte Islam ist, aus meiner Position heraus.
Ganz diese Bewegung gab es ja immer. Die gab es in den mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern. Die gab es aber auch in der Diaspora, wie man es nennen möchte. Sie hat ja nur das Problem, dass sie in den Ländern, wo der Islam die vorherrschende Religion ist, oft schnell an ihre Grenzen kommt, weil die Herrschenden das natürlich nicht mögen, weil dort die Religion und die Herrschaft Hand in Hand gehen. In der Türkei ist Erdogan ja nicht nur Präsident des Landes, er ist ja quasi auch oberster Interpret des Islam, weil er quasi die Richtung vorgibt und die Religionsbehörde untersteht ihm direkt. Das heißt, eigentlich gibt es gar keine Religionsfreiheit in der Türkei, sondern es gibt einen staatlich gelenkten Islam nach den Interessen von Erdogan. Und wenn Erdogan sagt, Korruption ist das, was gut ist, dann ist es gut, dann ist es durch die Religion gedeckt. Wenn er sagt, dass man kleine Mädchen verheiratet, dann ist es gut, dann, weil er es so interpretiert. Oder wenn er sagt, man darf gewählte Leute ins Gefängnis sperren und sich an ihnen bereichern, dann ist es gut und dann ist es die Interpretation des Korans. Und andere würden sagen, das ist Gotteslästerung. Verstehen Sie? Von daher haben wir vielleicht hier sogar eine Chance, gerade weil das hier Freiheit ist und Demokratie ist und Meinungsfreiheit ist, haben hier die Richtungen, die in den Herkunftsländern gar keine Chance haben, sich zu entwickeln, weil sie sofort mundtot gemacht werden, eingesperrt werden, vertrieben werden, hier eine Chance. Und von daher bin ich da gar nicht so pessimistisch. Jetzt kommt aber das die Einschränkung. Die Einschränkung ist, dass die Politik, wir in der Politik leider den bequemen Weg gehen und die Institutionen aus der Türkei, hier die größte Religionsbehörde, als Ansprechpartner nehmen und sie damit stärken in ihrer Interpretation, in ihrer rückständigen Interpretation. Während die Modernisierer, die Reformer, die lassen wir im Stich.
Warum sind die nicht stärker organisiert? Warum bringen die sich nicht als Ansprechpartner in Position hier?
Sie haben keinen
hier.
Erdogan hinter sich und der deutsche Staat ignoriert sie auch.
Und was könnte man tun, um sie allein schon in diesem, wir reden jetzt über Deutschland oder reden wir über die Türkei?
Nee, wir reden über Deutschland. Wir reden darüber, dass in Deutschland praktisch alle Länder in den Bundesländern, die konservativen Religionsorganisationen, die sich meistens entlang der Herkunftsländer organisieren, damit auch den direkten Einfluss von Erdogan und Co. haben, von denen kontrolliert werden, die lassen es in die Schulen rein. Ich würde es nicht machen.
Nein, ich würde es auch nicht machen. Die Frage ist nur, wäre es anders, wenn eine andere Gruppe, eine modernere Gruppe...
Es gab schon mal einen, der Schäuble, der verstorbene Bundestagspräsident, der auch mal Innenminister war, den ich sehr, sehr schätze und achte. Der hat, als er Innenminister war, so einen Prozess gestartet, wo er natürlich die offiziellen Religionsorganisationen hatte, aber halt auch zum Beispiel einen Navid Kermani und andere moderne Persönlichkeiten, die das auch mal in Frage gestellt haben. Andere Positionen, Frauenrechte, die Minderheiten innerhalb der Religion auch mit an den Tisch geholt hat und sie gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen und einen Prozess gestartet hat. Bei uns ist halt das Problem, was mich auch wahnsinnig ärgert, jeder erfindet das Rad neu und wenn jemand Neues kommt, dann wird das alte Wissen einfach zur Seite gelegt und man verliert wieder Zeit. Mhm. Und dadurch können die natürlich wunderbar uns gegeneinander ausspielen.
Danke für diesen kleinen Exkurs. Und wer sich darüber schlau lesen möchte, ich möchte nochmal diese, warten Sie nochmal, ich Initiative benennen. Also das ruht, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Es gab mal so eine Petition, die überreicht werden sollte und das wurde dann...
In der Zeit gab es mal einen Text dazu, ja.
Initiative säkularer Islam?
Genau.
Ja, okay. Kann man online noch einsehen. So, wir hören Neil Young, Cowgirl in the Sand. 10:07. Nein, ganz so, wir werden es nicht zu Ende hören.
Aber ich bin dieses Jahr im Konzert von Neil Young in Stuttgart. Ich freue mich tierisch,
den noch
zu erleben.
Noch.
Das ist ja einer der letzten noch aus der Woodstock-Generation, der immer noch mit all dem Feuer dabei ist. Das war immer mein Traum, dass ich mal irgendwo im Radio oder so, so Songs aussuche, die so lang sind, dass sie jede Sendung sprengen. Ja, richtig krass wäre gewesen von Led Zeppelin, vielleicht irgend so ein 30-Minuten-Stück.
Ja. Aber dann, das wäre jetzt eigentlich ihrer der Spezies der Politiker und Politikerinnen abträglich, ne? Weil eigentlich kämpft man ja um jede Sekunde, um Botschaft und Wort noch irgendwie anzubringen.
Ja, aber bei den großartigen Songs, das kann man doch wirklich schön spielen. Leider werden die Songs ja oft nicht mehr ausgespielt.
Entschuldigung, aber 10 Minuten.
Ich weiß. Den Scherz musste ich mir jetzt einfach
erlauben. Natürlich. Mein Gast heute ist Cem Özdemir, der Bundesminister. So eine Entlassungsurkunde, ne? Also das ist ja, was macht man denn damit? Haben Sie so eine Mappe, wo diese ganzen Sachen reinkommen, wo auch Ihre Zeugnisse noch liegen?
Ich habe tatsächlich noch einige der Zeugnisse von früher. Ja, ich habe die Ernennungsurkunde damals als Minister, die habe ich ja entgegengenommen auf dem Fahrrad, hatte aber nicht dran gedacht, dass ich ja jetzt eine Urkunde habe, die muss ich ja irgendwo ablegen. Dann habe ich sie halt auf den Gepäckträger getan. Und es gab einen Shitstorm. Da haben die Leute gesagt, wir finden es ja cool, dass du Fahrrad fährst, aber die Ernennungsurkunde gehört doch nicht auf den Gepäckträger. Mann, leg dir mal eine Fahrradtasche zu. Ich habe das einfach vergessen. Und das Lustigste war, eine Dame schickte mir ihre gebrauchte Fahrradtasche und sagte, ich gehe jetzt in den Ruhestand. Sie sind ja offensichtlich ein mittelloser Bundesminister, der sich keine Fahrradtasche leisten kann. Sie kriegen meine gebrauchte, aber bitte, wenn Sie nochmal in die Verlegenheit kommen, dann nutzen Sie sie. Also, als ich dann die zweite Urkunde bekam als Bundesminister für Bildung und Forschung, habe ich tatsächlich eine Fahrradtasche dabei gehabt, weil ich dachte, die Frau muss sehen, ich höre auch auf die Bürgerreaktion und nehme sie ernst. Und als ich jetzt die Entlassungsurkunde bekam, hatte ich auch wieder eine Tasche dabei.
Gut, aber nicht so eine Crossbody-Tasche, oder doch?
Nee, ich habe so eine Tasche, das ist richtig genial. Ich habe immer noch meinen Fahrradhändler von ganz früher,
Der gut an Tochter ihnen verdient, mir, ne?
Der verdient wirklich gut, weil meine Fahrräder werden leider auch in Berlin gerne geklaut. Aber Fahrradhändler ist irgendwie so wie Bäcker oder so, das wechselt man jetzt auch nicht täglich. Und der experimentiert immer mit welche Tasche die beste ist und empfiehlt mir dann eine, sodass ich mir die Fehlkäufe sparen kann. Und der hat eine, die kann man umbauen, Rucksack und Fahrradtasche. Also am Fahrrad hinten am Gepäckträger befestigen und dann mit einem Handgriff wird es ein Rucksack. Das ist genial. Kann ich sie im Zug genauso benutzen wie auf dem Fahrrad.
Wenn Sie Berlin verlassen, Sie gehen ja nicht ganz, Sie lassen ja, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, so einen kleinen Koffer in Berlin. Was denken Sie, werden Sie vermissen?
Meine Nachbarn.
Warum?
Weil ich einfach tolle Nachbarn habe. Das finde ich sehr schön. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man auch eine gute Nachbarschaft hat. Was weiß ich, wenn ich mal zu Hause komme, ich habe an alles gedacht, ich habe tolle Brotaufstriche, ich habe nur eine Kleinigkeit vergessen, das Brot. Dann gehe ich bei den Nachbarn vorbei und frage, ob ich 3 Scheiben haben kann. Und umgekehrt wissen die, ich habe immer Olivenöl, ich habe immer diese Sachen da und dann holen die sich das eben von mir und so. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Oder früher war natürlich, als die Kinder noch kleiner waren, manchmal kommt irgendwas kurzfristig dazwischen. Was machst du jetzt? Jemand sollte nach den Kindern schauen. Und das war in dem Haus nie ein Problem.
Das ist einfach
unbezahlbar, was ganz Tolles. Also jeder kümmert sich auch umeinander, weiß vom anderen ein bisschen, wie es ihm geht. Und das, finde ich, gehört einfach zu einer Nachbarschaft dazu.
Ich habe mir gerade überlegt, wenn Sie jetzt wirklich umziehen, also den großen Umzug machen und nur ein bisschen was hier, haben Sie viel im Keller stehen?
Zu viel leider. Ich habe die ganzen Kisten jetzt aus dem Bundestagsbüro ausgeräumt. Ein Teil ging schon nach Stuttgart, aber ein großer Teil ist auch in Berlin und nicht nur im Keller, sondern leider auch viele Kisten in der Wohnung. Wenn ich die Wohnung betrete, die Wohnungstür aufmache, ist es, als ob ich die kleine Mauer wieder errichtet habe, nur in der Wohnung diesmal. Ich muss dann immer ums Eck laufen, wenn ich irgendwie zum Fernseher möchte oder so.
Aber das klingt nach so nach vernünftigen Kisten, dass da so Schriftstücke drin sind und vielleicht so Geschenke von...
Ja, wir haben es tatsächlich versucht, ein bisschen durch Beschriftung zu lösen.
Aber wenn ich jetzt in Ihren Keller gehe, wenn ich jetzt mit Ihnen in Ihren Keller gehe, und wir gehen jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, das sind die Kisten aus dem Büro, sondern wir gehen ganz hinten ran, da wo das Fenster ist, wenn Sie das Glück haben, in Ihrem Keller ein Fenster zu haben. Weil die Berliner Keller sind heikel und niedrig oft und vielleicht so ehemalige Kohlenkeller, wie auch immer. Findet sich darin so Kram, von dem Sie denken, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt noch brauche? Und wenn es so ist,
überlegen.
Eine alte Lampe?
Nee, das nicht. Was habe ich denn da? Ich habe einen Divan, habe ich da. Der passte einfach nicht mehr in die Wohnung rein und jetzt bin ich gerade am Ringen.
Divan?
Einen schönen alten Divan, den hatte ich mal in Ludwigsburg gekauft und der ging durch mehrere Umzüge, aber jetzt am Schluss passt er einfach nicht mehr, weil ich habe in Berlin halt so einen Dachstuhl mit viel schrägen Wänden, wo schon die ganzen Bilder nicht passen.
Ja.
Da sind auch ein paar im Keller und eben dieser Divan und den will ich, glaube ich, nach Stuttgart mitnehmen. Zum Lesen, das ist einfach was Schönes, wenn man auf dem Divan liegt und liest.
Und wenn Sie jetzt, und wenn einem dann jemand so Weintrauben in den Mund und da, im Grunde wäre es ein guter Übergang zu, weil Sie haben ja auch ein Lied mitgebracht und das fand ich sehr schön, dass Sie da gesagt haben, sinngemäß, ich glaube, es hat was mit Verliebtsein zu tun und wie schön es ist, wenn man verliebt ist und dass man eigentlich, es ist das schönste Gefühl ist und dass man will, dass die ganze Welt es weiß. Und nicht die ganze Welt weiß es, aber auf jeden Fall weiß es jetzt die Presse und die Boulevardpresse und so weiter. Sie sind ziemlich frisch verliebt, also so seit einiger Zeit zumindest. Also Sie haben sich freundschaftlich, so ist der Presse zu entnehmen und da müssen wir auch gar nicht tiefer einsteigen. Sie hat eine tolle Ehe und die währte lange und da sind 2 tolle Kinder entstanden und jetzt, und sie haben sich, glaube ich, letztes Jahr getrennt und da gibt es jetzt eine neue Person an ihrer Seite.
Schon etwas früher, ja.
Die sie offenbar sehr glücklich macht. Und jetzt gucken sie ernster, als sie müssten, denn letztendlich haben sie ja dieses Lied hier mit dem Verliebtsein mitgebracht.
Ja, das ist jetzt aber gar nicht nur auf mich bezogen. Ich freue mich auch, wenn meine Tochter verliebt ist und hoffentlich mein Sohn auch irgendwann bald mal oder andere, weil ich glaube, Liebe ist einfach eine der schöpferischen Kräfte, die es gibt.
Setzen Sie Verliebtsein und Liebe gleich?
Gute Frage. Naja, das ist doch die älteste Frage. Kriegen wir das irgendwie in den Alltag rübergerettet?
Genau.
Kriegen wir das so, dass es irgendwie sich immer erneuert und wie so eine Quelle nicht ausgeht und nicht erschöpft?
Gut.
Thank you. the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown-eyed girl.
Gerade eben sagte mein Gast Cem Özdemir, von Van Morrison hätte ich mir auch vorstellen können, Don't Look Back ist ein sehr schönes Lied. Und haben sie sich für das Brown Eyed Girl entschieden. Aber dieses Don't Look Back, doch machen wir das mal kurz, aber fantasieren wir uns mal 10 Jahre weiter. Oder wenn Sie möchten, auch 20, je nachdem, was Ihnen in Ihrer Vorstellung leichter fällt. Wir sitzen jetzt hier in 20 Jahren, es ist 2045. Wir hören vielleicht nicht mehr ganz so gut oder besser, weil wir irgendwelche Chips in unseren Köpfen haben.
Wer weiß.
Wer weiß, mit Sicherheit. Wenn wir das überhaupt noch sind. Vielleicht sitzen sich hier auch zwei Hologramme gegenüber oder nicht mal mehr die. Wie ist Ihre Rückschau auf die letzten 20 Jahre in 20 Jahren?
Ich hoffe nicht griesgrämig, ich hoffe nicht verbittert, ich hoffe nicht zynisch, sondern dankbar und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gefühl, so einen kleinen Beitrag habe ich auch dazu geleistet, dass die Welt gerechter wurde, dass sie fairer wurde, freier und wir diesen Ungeist der autoritären Herrscher, der Diktatoren, der Kriegsverbrecher, dass wir die wieder zurückkämpfen und die Werte der Französischen Revolution, der Aufklärung, unseres Grundgesetzes, des Hambacher Festes, der Paulskirche, was auch immer, der 12 Artikel von Memmingen von vor 500 Jahren, von den Bauernkriegen, das wird das alles wieder uns daran erinnern und ja, darum versammeln wieder. Und vielleicht natürlich auch jetzt persönlich, wenn ich darf, dass ich zurückblicke auf eine erfolgreiche Zeit als Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Das könnte ich, stellen Sie sich mal vor, so zwei Legislaturperioden hintereinander vielleicht.
Würde ich nicht Nein sagen. Ich hoffe, dass die Baden-Württemberger auch Ja sagen.
Also wenn Sie Ja sagen, Sie sind ja mit Ihrem Vorgänger auch sehr gut gefahren und sehr happy gewesen. Und ich darf das Gott sei Dank sagen, weil ich nicht für den Sender spreche, sondern weil ich für mich spreche. Und das nehme ich auch in Anspruch, dass ich mich freuen würde, wenn Sie gewählt werden und wenn Sie in der aktiven Politik bleiben und einflussreich bleiben, weil ich das Gefühl habe, das ist eine etwas anachronistische Formulierung, aber dass Sie das Herz am rechten Fleck haben, dass Sie aber auch jemand sind, der selbstkritisch ist und ein Gefühl für Fairness hat. Und was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass ich einen Parteikollegen von Ihnen, Robert Habeck, das war für mich, wieder sehr subjektiv gesagt, der erste Politiker oder meinetwegen auch mit Ihnen oder anderen Menschen, die ich vielleicht schon wahrgenommen habe, der sehr selbstkritisch war und sehr öffentlich auch seine eigenen Fehler verhandelt hat. Und das ist ihm nicht hoch angerechnet worden. Für mich war das unglaublich, ihn in diesen ersten Auftritten in Talkshows zu sehen. Ich habe gedacht, wow, das ist der Weg, wie viele Leute hoffentlich wieder eine der Politik wieder eine Glaubwürdigkeit bescheinigen, dass man sich identifizieren kann, dass man das Gefühl hat, okay, hier ist jemand, der sagt, verstehe, das war nicht so gut, wusste ich damals nicht besser, jetzt weiß ich es besser, lasst es uns so machen. Bei Ihnen ist es ähnlich, immer wieder durch Äußerungen, Sie sagen ja auch so vermeintlich unpopuläre Sachen wie, der Bessere soll das Ministerium leiten. Sie haben sich ja schon dahingehend geäußert, dass Sie mal gesagt haben, im Grunde müsste man sowas parteiunabhängig machen. Man muss die besten Leute in die Ministerien lassen. Wenn man weiß, dass das die besten Leute sind, dann sollen sie in den Ministerien arbeiten und ihre Arbeit machen. Sind wir als Gesellschaft, sind wir als Bürger, als Wahlberechtigte noch nicht so weit, damit so umgehen zu können? Warum schätzen wir das nicht mehr? Warum legen wir das als Schwäche aus?
Da Sie gerade Robert Habeck angesprochen haben, als er gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir natürlich sparsam im Geld umgehen, aber es gibt halt ein paar Sachen, die kann man jetzt nicht verschieben, dass die Bahn endlich in einen Zustand verwandelt wird, dass man sich nicht mehr dafür im Ausland schämen muss, dass Brücken für den Schwerlastverkehr geeignet sind und nicht zusammenkrachen, dass unsere Schulen in dem Zustand sind, dass die Kinder aufs Klo gehen können, dass wir eine Digitalisierung haben und nicht mehr mit Faxgeräten kommunizieren. Ja. Das kostet halt alles Geld, aber das ist ja Geld, das ist eine Investition in unsere Zukunft, in Wirtschaftswachstum, in Jobs.
In die Gegenwart sogar.
Richtig. wichtig. Und da ist er irgendwie ausgelacht worden. Ja. Und es ging um relativ bescheidene Summen. Und jetzt kommt eine künftige Regierung, die gibt es hundertfache aus davon, als ob es keinen Morgen gäbe. Die machen gleich noch ein paar Nullen dahinter. So viele Nullen können wir uns gar nicht vorstellen. Haben aber davor viel bescheidenere Summen abgelehnt, wissend, dass wir eigentlich eher noch viel mehr ausgeben müssen, damit das Land endlich im 21. Jahrhundert ankommt, aus dem analogen Zeitalter ins digitale Zeitalter wächst. Und dieselben Leute, die damals regiert haben, haben verhindert, dass es im digitalen Zeitalter ankommt. Also das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Und ich musste immer mal wieder dran denken, das ist ja auch die Partei, die das C im Namen hat. Und jetzt, wie gesagt, komme ich aus einer muslimischstämmigen Familie, praktiziere nicht, aber war im evangelischen Religionsunterricht und da habe ich mal gelernt, das Maß, mit dem du misst, mit dem wirst du gemessen werden. Wenn die Kollegen mit dem C im Namen so gelegentlich mal reinschauen würden in dieses heilige Buch, wo der Jesus Christus sehr spannende Dinge gesagt hat in den Evangelien und vielleicht auch ab und zu mal sich daran erinnern würden, dass das C vielleicht nicht nur irgendwie Folklore ist, sondern vielleicht auch im Alltag eine gewisse Bedeutung hat, auch dann wäre manches in der deutschen Politik leichter.
Gut, Haken hinter, aber versuchen Sie doch bitte meine Frage zu beantworten. Wie kriegen wir es hin, bei Politikern nicht irritiert, sondern dankbar dafür zu sein, dass sie sich menschlich zeigen und dass sie transparent sind. Und zu dieser Transparenz gehört eben auch, dass man sagen kann, das waren die Zeiten oder das war ein Move, der war nicht besonders glücklich. Man muss ja nicht Move sagen. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Also ja, vielleicht indem wir einfach nicht erwarten, dass die Politiker anders sind wie wir. Die sind aus demselben Holz geschnitzt. Also sind wir ein Querschnitt der Bevölkerung, hoffentlich mit allem, was dazugehört. Manche Sachen gelingen uns besser, manche Sachen gelingen uns weniger gut, manche Sachen machen wir von Anfang an fehlerfrei, bei anderen Sachen brauchen wir ein paar falsche Abzweigungen, bis wir es dann endlich hoffentlich richtig machen und wir sind fehlbar, wenn man das eben auch ehrlich zugibt. Aber das ist ja eine zweischneidige Geschichte. Das eine setzt voraus die Ehrlichkeit, das Handeln, das andere setzt voraus, dass man das auch dann eben wertschätzt und akzeptiert und sich nicht hinter die Fichte führen lässt von vermeintlich fehlerfreien Politikern. Ich kenne keine.
Nee, wäre auch komisch. Das wären auch Replikanten. Also, wir sind am Ende unserer Gesprächszeit. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie noch vorbeigeschaut haben hier.
Sehr gerne.
Und ich wünsche Ihnen Erfolg, aber ich wünsche Ihnen auch Spaß.
Merci. Unser Ministerpräsident sagt immer, Politik soll Sinn machen, aber kein Spaß. Das ist natürlich eine sehr schwäbisch-neupietistische Haltung.
Wie ist denn Ihr Motto, wie würde man dann später den Özdemir zitieren?
Gute Frage, habe ich mir jetzt gar nichts überlegt vorher. Vielleicht ohne Hoffnung, der ich bin, gebe ich mich doch der Hoffnung hin. Oder mit meinem schwäbischen Landsmann Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also mit etwas mehr Zuversicht.
Das ist gut. Bleiben Sie bei dem Letzten. Das ist richtig gut. Und wissen Sie, wie wir jetzt hier aufhören? Wir hören auf mit einem Bekenntnis, denn endlich bringt jemand die Band mit, die wahrscheinlich all meine Gäste irgendwann mal gehört haben, aber glauben, es sei zu uncool. Sie wissen, auf wen ich anspiele.
Klar, aber.
Fanden Sie Annafried oder Agnetha besser? Vielleicht auch finden Sie. Ja, was?
Darf man das als Mann sagen?
Ja, also was ist denn los? Natürlich dürfen Sie das sagen. Darf ich Sie ganz, naja, noch ich, eine Frage habe ich. Glauben Sie, es ist der Feminismus oder ist es die woke Blase, die dazu führt? Also wenn es der Feminismus ist, würde es mich sehr ärgern, denn das darf nicht dazu führen, dass Sie als mein Gesprächspartner sagen, darf ich das als Mann sagen, wenn ich Sie frage, welche der beiden Frauen finden Sie besser?
Also die Annafried, gell?
Annafried war die mit den rötlichen Haaren.
Genau. Und
ist sie noch?
Die andere,
Agnetha,
glaube ich, war so die,
ja,
die habe ich angehimmelt.
Okay.
Die habe ich angehimmelt. Ja. Und ich glaube nicht, dass es der Feminismus ist. Da würde mir, glaube ich, dem Feminismus Unrecht tun. So, das ist, glaube ich, so eine falsche Abzweigung, die man irgendwann mal genommen hat mit der Identitätspolitik und manchem im Vogue, was leider auch das für die Rechten eine super Steilvorlage war, wie man jetzt in den USA sieht.
Natürlich.
Und nicht nur dort. Weil wir das zur Karikatur gemacht haben und dadurch dazu beigetragen haben, dass die uns da wie Idioten darstellen lassen können. Und das haben wir schon auch selber leider mit verbockt.
Okay, festzuhalten ist, und da glaube ich, sage ich nichts, was Sie nicht auch so unterschreiben würden, es tut uns schon gut, auch über den Status quo, über die Gegenwart unserer Kommunikation, unserer Sprache nachzudenken. Absolut. Und es ist schon gut, die auch mal durch den TÜV zu schicken.
Ja, ne? Dass wir bestimmte Begriffe, genau, die wir früher auf dem Schulhof benutzt haben, heute nicht mehr benutzen.
Richtig. Und dann gibt es noch...
Und dass man die Betroffenen fragt, wie sie es gerne hätten, das ist auch richtig.
Ja. Und dann gibt es noch so eine Schnittmenge, würde ich
aber
sagen.
Aber hier wo bei man, diesem Vogue ist es ja oft so, da sind es gar nicht die in Anführungszeichen Betroffenen.
Es sind oft Stellvertreter-Diskussionen.
Es sind oft Stellvertreter, die einem erklären, wie man reden. Also verstehen Sie, bei mir kommen Leute, die deutschstämmige Deutsche sind und mir als jemand mit Migrationshintergrund erklären, ich dürfte bestimmte Worte nicht benutzen oder sagen, weil ich sonst kein guter Migrant wäre. So, also ich meine, das haben die doch nicht für mich zu entscheiden.
Nein. Nein. Und nochmal, ich wiederhole mich da jetzt auch, was die extremen Begriffe angeht, da sind wir uns, glaube ich, absolut einig, wenn man weiß, dass man Menschen vorsätzlich verletzt oder diskriminiert, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und es gibt aber ein großes Becken, eine große Anzahl von Begrifflichkeiten. Manchmal muss man Dinge auch zumuten dürfen, wenn man das Gefühl hat. Und manchmal muss man auch zusehen, dass man sich vielleicht eine etwas dickere Haut zulegt und nicht bei allem gleich hochgeht, weil es führt uns von ganz bestimmten Problem leider weg, also vom Grundsätzlichen eigentlich. Das sind dann auch schon wieder Stellvertreterdiskussionen oder Whataboutismen, die dann entstehen und das ist dann schade, weil die existenziellen Dinge dann möglicherweise gar nicht geklärt werden. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen auch, dass wir jetzt mit ABBA aufhören. Dancing Queen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sehr gerne, ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.